Bei Kindern ist dann, wenn die aufhören zu kreischen, ne, dann sterben sie.
Also genau, ansonsten
ja, sonst ja, klar, wenn die sich da irgendwie so lange so direkt mal ein bisschen Panik verbreiten, sobald jedes Kind aufhört zu kreischen. Nee, aber wenn du dann irgendwie am Strand sitzt, so lange so rumkrähen und du kannst die Stimme identifizieren, ist es wahrscheinlich egal, ne?
Alles gut. Aber das ist immer so, wenn Kinder still werden, dann machen sie irgendwas Schlimmes, entweder sterben oder Unfug.
Komport Nummer 330, Bundeswahlfassungsbruch. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 330. Komport, den ich am heutigen besonders warmen, aber auch letzten Tag des Sommers, zumindest vorläufig, Freitag, dem 20. Juli 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 10:09.
Ja, aber nicht mehr lang. Schnell raus da. Puh, gerade noch geschafft. Das Intro habe ich aus dem 80. Vrint, dem Realitätsabgleich von vor einem Monat, nämlich 20.06. rausgeklaut. Das kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Oder habt ihr schon auf und in die Ohren? Ich glaube übrigens den 27. fällt mir gerade auf. Sowas. Tag 209. Und der Titel, nun ja, erklärt sich fast von selbst. Das Bundesverfassungsgericht hat natürlich das Wahlrecht kassiert. Ansonsten gibt es ja aber wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, auch wieder mit Beschneidebatte, und ein Teil Tech inklusive Mafia und auch ein paar Space-Meldungen. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr am Stück einfach weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte, in der sich hysterisch mal wieder Regierung und Wirtschaft eingefunden haben, mit Beschneidebatte in der Regierung und dem Bundeswahlfassungsbruch. 20 Grad, sonnige, oh ja, milde Grüße, ich würde es schon warm nennen. Die 20 Grad, die windchillen wie 22, Comfort-Leveln wie 20. Und der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 15 oder hier 11 km/h aus dem East. Oder so. Dass man die Autobahn jetzt noch hört, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Naja, egal. Dann hätte ich da mal wenigstens schaffe, in der App anzukommen. Genau, die Beschneidebatte, die da in der Regierungsecke weiterging. Logischerweise, weil da mir noch Meldungen begegnet sind. Da gab es erstmal die Reschneidung. Der Deutsche Richterbund begrüßt nämlich den Antrag des Bimbestages an die Regierung, rasch durch ein Gesetz die Straffreiheit religiös motivierter Beschneidungen von Jungen sicherzustellen. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte der Vorsitzende des Richterbundes, Frank, es werde jetzt zu prüfen sein, unter welchen genau zu definierenden Bedingungen im Strafrecht eine konkrete Ausnahmeregelung geschaffen werden könne. Vor allen Dingen bleibt zu prüfen, ob es möglich ist, so eine Ausnahmeregelung grundgesetzkonform hinzubekommen. Und mit dem Grundgesetz hat eine gewisse Regierung da so leichte Probleme. Die haben ja schon Probleme, Urteile von einem Verfassungsgericht zu verstehen. Von daher steht mal zu vermuten, dass was auch immer da am Ende rauskommt, erst vom BFFG geprüft werden muss, bevor man es sinnvoll als tatsächlich in Kraft betrachten könnte. Mal ganz davon abgesehen, die Frage, wie man denn jetzt eigentlich die Abgrenzung zwischen religiös motivierter Abtrennung von Körperteilen bei männlichen Personen von der religiös motivierten Abtrennung von Körperteilen bei weiblichen Personen trennen will, ohne dass das Ganze extrem diskriminiert abläuft. Aber dagegen kritisiert der Vorsitzende des Bundes der deutschen kriminellen Beamten, Schulz, die Verfassung könne nicht durch ein einfaches Gesetz beschränkt werden, wie es der Bundestag gerade panisch versuche. Ich muss ausnahmsweise dem Vorsitzenden des Bundes deutscher krimineller Beamter Recht geben. Und ja, den Verein, heißt er doch gleich, Bund deutscher Kriminalbeamter. Den nenne ich immer Bund deutscher krimineller Beamter, einfach deswegen, weil die in der Vergangenheit in diversen Diskussionen immer wieder mit ihren total dämlichen Forderungen aufgeschlagen sind. Er hat ausnahmsweise allerdings mal recht, dass man nicht einfach so mit einem Gesetz das Grundgesetz außer Kraft setzen kann in entscheidenden Ecken. Dies geht nicht. Ich glaube nicht, lauter Hundeviecher. Ja, ist ja gut. Das Vieh ist immerhin angeleint, von daher. Zugleich betonte er, die Diskussion um die Beschneidung sei kein Zeichen gegen Religionsausübung, sondern ein Zeichen für die Rechte der Kinder. Meins davon abgesehen, dass es ja auch Menschen gibt, die aus irgendwelchen anderen Gründen nicht beschnitten werden können. Zum Beispiel so ein Bluter. Da wird ja wohl keiner freiwillig hingehen und dem irgendwelche Körperteile abschneiden, um mal zu gucken, ob er dann da schön verblutet dran. Und da gibt es in der jüdischen Religion, was die einzige ist, die es ja eigentlich tatsächlich vorschreibt, ein Ersatzritual, mit dem man den Bund Gottes eingehen kann. Und anders ausgedrückt, auch die Argumentation, man könne die Religion nicht mehr ausüben, wenn man nicht beschneiden kann, ist dünn. Da gibt es genügend andere Möglichkeiten. Aber hey, man müsste es wollen. So, da gab es die Grünbeck-Schneidung, weil völlig unerwarteterweise der Herr Beck, Volker Beck, immer noch nichts bemerkt hat und im Bimbistag die Position verteidigt hat, dass das doch straffrei bleiben sollte. Also genau genommen tauchen die Grünen deswegen in der Resolution nicht explizit auf, weil die wohl tatsächlich auch gesplittet geantwortet haben auf die Frage, ob sie das jetzt gut oder schlecht finden. Da gab es Leute, die haben gesagt, ja, finden wir gut. Unter anderem ein Herr Beck, der im Deutschlandfunk sagte, man müsse die Haltung muslimischer und jüdischer Eltern respektieren. Und dann auch irgendwie was von, ja, das sei aber ein ganz wichtiges Gebot in der Bibel, gefaselt hat. Ohne sich dessen bewusst zu sein, dass in der Bibel nicht gar so unheimlich viele Zeichen hinter diesem schneidet den Jungs Teile vom Körper ab, ein Verbot drinne steht, dass Männer, die mit Männern wie mit Frauen und so weiter, ne, gesteinigt, zu Tode gehören. Gerüchten zufolge soll der Herr Beck auch schon mal mit Männern wie mit Frauen gelegen haben. Oder anders ausgedrückt, wann findet er sich mal bei irgendeinem religiösen Fanatiker ein, um sich in Anführungszeichen heilen zu lassen von seiner ganz doll schlimmen Sexualität? Das geht doch nicht. Da kann man sich doch heilen lassen von. Und wenn er sich schon nicht heilen lassen kann, kann er sich wenigstens zu Tode steinigen lassen. Das ist schließlich religiöses Gebot, steht so in der Bibel, da muss man sich jetzt dran halten. Ich finde das so lächerlich, was sie da abziehen, aber ey. So, dann gab es die Petition, weil nämlich Ärzte und Kinderhilfe eine Petition gegen die Beschneidung einreichen wollen. Gegner der religiösen Beschneidung aus Ärzteschaft, der Kinderhilfe und den Kriminalbereich wollen sich an den Petitionsausschuss des Bundestages wenden. Nach Angaben der Initiatoren planen sie eine Beschwerde gegen die Resolution, in der sich das Parlament für eine Erlaubnis des Eingriffs ausgesprochen hatte. Sie wollen den Bundestag dazu bewegen, in den nächsten 2 Jahren keine gesetzlichen Schritte zu dem Thema zu ergreifen. In ihrem Petitionsantrag kritisieren sie, dass in der Debatte einseitig das Thema Religionsfreiheit dominiere und die Rechte der Kinder vernachlässigt würden. Na, weil die Frage, was ist eigentlich gut für das Kind bei der ganzen Geschichte, irgendwie immer übersehen wird. So frei nach dem Motto, ja, aber wenn die Eltern wollen, dass das Kind beschnitten wird, dann ist das ja auch im Interesse des Kindes. Inwiefern das im Interesse eines beliebigen Menschen sein kann, unnötig sich irgendwelche Körperteile abschneiden zu lassen, ist in der Debatte nie aufgetaucht. Aber das wäre dann schon wieder eine rationale Argumentation zu dem Thema und Rationalität geht ja mal gar nicht. Ja, stattdessen laut brüllen, weil das ist ja Religion, das muss so. Ja, es gibt auch im Afrikanischen, ist es glaube ich am üblichsten, Gebiete, wo ich maße mal Mut, dass das auch religiös motiviert argumentiert wird, Mädchenteile abgeschnitten werden. Das finden wir nicht gut. Wenn das bei Jungs passiert, finden wir das gut, ja? Okay, das kann ich nicht nachvollziehen, wie man da hinkommt. Aber ja. So, dann gab es am Samstag Elfenbeinmädchen, weil nämlich wegen Genitalverstümmelungen an Mädchen in der Elfenbeinküste 9 Frauen zu jeweils 2 Jahren Haft verurteilt worden sind. Wie das Justizministerium in Abidjan mitteilte, war es das erste Mal, dass ein Verfahren wegen dieses Tatbestands in dem westafrikanischen Land mit Freiheitsstrafen endete. Genitalverstümmelungen an Mädchen sind in der Elfenbeinküste seit 1998 verboten, gelten aber immer noch als weit verbreitet. So viel zu der Frage, das haben wir schon immer so gemacht, das muss so weitergehen. Also in Elfenbeinküste sind da gerade Leute verurteilt worden. Wegen der Beschneidung von Mädchen. Die spannende Frage, die sich mir da aufdrängt, wie sähe das aus, wenn da Beschneidung von Jungen? Ja, die ist wahrscheinlich nicht explizit illegal. So, ist die Frage, ob das da, ne, wie die Regeln da aussehen, weiß ich nicht. Aber das Ding, das ist mir halt über den Weg gelaufen, diese Meldung, diese D-Radio-Nachricht. Und ich habe da einfach mal gesagt, interessant. Hier ist also mal ein Urteil in einem Land, von dem man argumentieren könnte, dass es da mit dem Rechtsstaat nicht so weit her wäre. Und da gibt es also ein Urteil. Ja, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag gab es dann Brüller konserviert. Der neue Präfekt der Glaubenskongregation Kurienerzbischof Brüller Müller. Und zwar der in Regens Bieb vorher schon sein Unwesen getan hat. Ne, so viel zur Frage, warum will denn eigentlich ein Herr Ratzinger das Titelbild oder die Umschlagseite der Titanic verboten haben? Nun ja, in Regensbieb, da gab es mal was. Zum Beispiel ein Grund, warum Regensbieb bei mir immer nur Regensbieb heißt. Weil man da eben nicht den Eindruck berichten durfte, dass es sich bei einer Geldzahlung an ein Missbrauchsopfer um ein Schweigegeld handelt. Weil die Zahlung nämlich in dem Moment aufgehört hat, als das Missbrauchsopfer sich öffentlich gemeldet hat. Koinzidenz geradezu. Aber hey. Also jedenfalls genau dieser Brüller hat reformorientierte Pfarrer zu Gehorsam ermahnt. Er sagte der Süddeutschen Zeitung, es sei nicht mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren, dass die Menschen sich eine Kirche nach ihrem eigenen Geschmack und dem jeweiligen Zeitgeist schafften. Der Erzbischof bezog sich damit auf die Ankündigung von hunderten Pfarrern in Deutschland und Österreich, wieder verheirateten Geschiedenen das Abendmahl nicht mehr zu verwehren. Na, weil wir es schon immer so gemacht haben. Ja, oder anders ausgedrückt, dieser Erzkonservativist. Passt da wunderschön hin. Ne? Warum hat wohl Ratzefresse den da hingeholt? Glaubenskongregation. Hieß übrigens früher mal Inquisition. Nur für den Fall, dass der Begriff irgendwie jemandem nicht klar sein sollte. So, dann gab es Papier. Weil die rituelle Beschneidung von Jungen muss nach Auffassung des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier per Gesetz geregelt werden. Eine Legalisierung sei nötig, um nach dem Kölner Urteil Rechtssicherheit zu schaffen. Ein solches Gesetz sei nicht auf die Schnelle zu machen, sagte Papier dem Fokus. Das Landgericht Köln hatte Beschneidungen von Jungen aus religiösen Gründen für rechtswidrig und strafbar erklärt. Papier bezeichnete dieses Urteil als verfehlt. Inwiefern das verfehlt ist, wo sich das Urteil doch ziemlich genau am Grundgesetz orientiert, vorsichtig formuliert, leuchtet mir nicht ein. Ja, ich halte das eher im Gegenteil für, macht da mal ein Gesetz. Und dann gucken wir uns das mal ganz genau aus der Nähe an. Und stellen fest, dass es gegen diverse Artikel des Grundgesetzes verstoßen dürfte. Wie zum Beispiel körperliche Unversehrtheit des Kindes. Wie zum Beispiel Gleichbehandlung. Man darf nicht aufgrund seines Geschlechts anders behandelt werden. Na, das sind so die Dinge, die mir so spontan aus dem Stand einfallen, wo es schwierig werden dürfte, da ein Gesetz zu schnitzen. Oder anders ausgedrückt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein grundgesetzkonformes Gesetz bei rauskommt. Aber hey. So, am Sonntag habe ich mir ja dann die SPD-Wachung reingeklebt, weil in der Debatte über die rituelle Beschneidung von Jungen haben Oppositionspolitiker vor einem übereilten Gesetz gewarnt. Mehr als die Hälfte ihrer Fraktionskollegen sehe in dem jüngst im Bundestag beschlossenen Antrag einen Schnellschuss, sagte die Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion Marlene Rupprecht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wenn mehr als die Hälfte dazu sehen, wer hat denn da in der SPD für das Ding gestimmt? Weil in der offiziellen Debatte hieß es, die SPD hätte dafür gestimmt. So, wenn mehr als die Hälfte dagegen gestimmt haben, wer ist dann die SPD, die dafür gestimmt hat? Oder waren die alle gerade mal wieder beim Fußball gucken, hatten Besseres zu tun und waren einfach dann hinterher dagegen? Na, da gibt's ja schon einen Beweis aus der näheren Vergangenheit, da so ein komisches Meldegesetz. Ha, da waren wir eigentlich dagegen, aber wir hatten alle gerade Besseres zu tun. No. So. Dann auch am Sonntag gab es SLS pliziert, weil Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger große Schwierigkeiten bei der gesetzlichen Absicherung ritueller Beschneidungen von Jungen sieht. Die Sache sei komplizierter, als ein einfaches Sätzchen irgendwo einzufügen, sagte sie dem Spiegel. Die FDP-Politikerin hält es für möglich, dass das Thema am Ende in Karlsruhe landen wird. Das halte ich nicht nur für möglich, das halte ich für den einzigen sinnvollen Weg. Weil egal was er beschließt, sollte auf jeden Fall vom BFFG geprüft werden, um sicherzugehen, dass wir da nicht eine Regelung haben, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Weil das können wir auch nicht wollen. Der Bundestag hat eine Resolution verabschiedet, die medizinisch fachgerechte Beschneidungen aus religiösen Gründen grundsätzlich erlaubt. Medizinisch fachgerecht und medizinisch unnötig passen übrigens nicht zusammen. Entweder ist eine Operation medizinisch notwendig, dann ist sie medizinisch auch fachgerecht durchzuführen. Oder sie ist überhaupt nicht notwendig, dann gibt es keinen medizinisch fachgerechten Weg, sie zu machen. Es gibt ja auch keinen medizinisch fachgerechten Weg, sich irgendwie irgendwelche Schönheits-OPs verabreichen zu lassen. Ja, es gibt einen nicht gesundheitsschädlichen Weg oder nicht besonders gesundheitsschädlichen Weg, aber ja. Und dann gab es da noch eine Religionspflicht, weil nämlich in der Eifel, 9 Uhr, in der Eifel ist ein Gerichtsurteil gibt, dass Kinder, und zwar derer zwei, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, von zwei sich gerade vor Gericht streitenden geschiedenen Personen zum Religionsunterricht und zur Kirche geschickt werden, vom Richter verordnet, weil, dass die Eltern beide keiner Religion angehören, das wäre egal. Aktuell zoffen sie sich darüber, ob Sohn und Tochter nach ihrer Einschulung am katholischen Religionsunterricht und am Schulgottesdienst teilnehmen sollen. Zwar sind die Eltern konfessionslos und haben auch die Zwillinge nicht taufen lassen, doch jetzt ist Thorsten E., der Vater, dafür, dass seine Kinder etwas vom katholischen Glauben mitbekommen. Susanne W., die Mutter, weiterhin dagegen. Der Vater glaubt, seine Kinder würden sonst aus Gründen der Befreiung vom Religionsunterricht aus dem Klassen- und Schulverband ausgegrenzt. Und da hat jetzt ein Richter tatsächlich entschieden, ja, die Kinder werden verpflichtet, auch wenn sie das nicht wollen, zum Religionsunterricht zu gehen und in die Kirche. Sagt mal, habt ihr den Arsch offen? Irgendwie da so von wegen Religionsfreiheit Grundgesetzartikel nicht gelesen, nicht verstanden? Na? Also die Kinder haben vor allen Dingen auch zu Protokoll gegeben, sie wollen das nicht. Na, es gibt ja eine klare, eindeutige Aussage von den Kindern. Ja, die sind nicht religionsmündig, weil die sind noch unter 14 Jahre. Aber also, es gibt hier eine klare Ansage, was die wollen, wenn man sie fragt. Und dagegen wird jetzt einfach mal beschlossen, nee, ihr müsst. So, dann gibt's Arbsühl, weil er nach dem Karlsruher Urteil zu Leistungen für Asylbewerber, Politiker von FDP und Grünen, eine generelle Arbeitserlaubnis für Asylsuchende fordern. Flüchtlinge seien in ihren Menschenrechten zu respektieren, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Volker Beck. Von dem immer noch nicht bekannt ist, ob er sich auch schon irgendwelche Körperteile hat abhangen lassen. Aber ja, also ne, der Witz an der ganzen Geschichte ist ja mit diesem Asylleistungsdingsbumsurteil, dass Asylsuchende kriegen halt ganz wenig Geld oder kriegten bisher extrem wenig Geld. Aber die haben ja noch nicht mal mehr eine Möglichkeit, dann irgendwie einfach mal per Arbeit sich zusätzliches Geld ranzukarren, weil sie dürfen nicht arbeiten. So, und jetzt ist also Forderung, sag mal, warum sollen die eigentlich nicht arbeiten dürfen? Ja, aber es gibt doch, ne, und hier Deutsche. Wo belegt, beweist? Der Witz mit diesem, wir machen es Asylsuchenden so extrem ungemütlich wie irgend möglich, kommt ja aus einer Zeit, als 93 gerade mal die Das Boot sei voll Polemik im Gange war. Weil Deutschland wäre ja zu voll und es würde sich abschaffen. Naja, das war ein paar Jahre später. Ja. So, am Montag habe ich mir dann als CCS reingeklebt, weil Bundesumweltmeier wegen des Widerstandes in der Bevölkerung keine Chancen für die unterirdische CO2-Speicherung in Deutschland sieht. Gegen den Willen der Bevölkerung sei das nicht durchzusetzen, sagte er der Saarbrücker Zeitung. Für Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke mit CCS-Technologie sehe er derzeit in keinem einzigen Bundesland eine politische Akzeptanz. Zuletzt wollte nur noch der Energiekonzern Vattenfall die Technik anwenden, hat seine Pläne aber auf Eis gelegt. Jetzt gibt's da also ein Gesetz, was Carbon Capture and Storage ermöglicht, aber niemand, der es ansetzen wird. Höchstvermutlich. Dazu fällt mir dann auch noch ein Jahr, dann können wir das Gesetz eigentlich gleich wieder entsorgen. Mir ist irgendwie warm. Woran das wohl liegt? Arbsühl EU. Asylbewerber sollen nach einem Zeitungsbericht nach ihrer Ankunft schnell einen Job annehmen können. Die EU-Länder wollen das bisher einjährige Arbeitsverbot auf 9 Monate verkürzen, berichtet die Saarbrücker Zeitung. Wegen der geltenden strengen Auflagen ist die Zahl der arbeitenden Asylbewerber in Deutschland sehr niedrig. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes gab es 2010 rund 130.000 Asylbewerber, nicht mal 5.000 von ihnen hatten demnach einen Job. Ja, weil sie dürfen halt nicht. Und wenn sie nicht dürfen, dann dürfen sie halt nicht. Ja, da werden ja schon Leute festgenommen, die es gewagt haben, sich aus dem kleinen Gebiet, in dem sie sich aufhalten dürfen, rauszubewegen. Was dann zu so komischen Dingen führt, wie verheiratetes Paar, nach deutschem Recht nicht anerkannte Heirat. Mann wird in Bezirk A eingesperrt, Frau in Bezirk B. Nun wollen die sich glatt mal sehen. dürfen sie aber nicht. Tja, dann fährt er, glaube ich, irgendwie zu ihr und dann gibt es aber Ärger. So, ja. So, am Mittwoch gab es dann die Apothekersubvention. Weil nämlich die Apotheken in Deutschland sollen einem Medienbericht zufolge mehr Geld je verkaufte Arzneimittelpackung erhalten. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldet, plante die Bundesregierung den Zuschlag auf den Packungspreis im kommenden Jahr um 25 Cent auf 8,53 Euro zu erhöhen. Dies hätte für die Apotheker Mehreinnahmen von 190 Millionen Euro zur Folge. Die Zuschläge auf die von den Pharmakonzernen festgelegten Verkaufspreise für Medikamente werden von der Regierung festgesetzt. Reaktion danach war, die Apotheker haben gemault, sie wollen noch mehr Geld. Die Krankenkassen haben gemault, sie wollen weniger Geld. So, wenig überraschend. Mal ganz davon abgesehen, wenn da mehr Geld aus den Krankenkassen rausgepresst wird, ja, gesetzlich vorgeschrieben. Auf der anderen Seite die Krankenkassen aber dazu gezwungen werden sollen, alles Geld, was ihnen jetzt irgendwo auf einem Konto rumliegt, an irgendwen auszahlen hätten, dann, ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie leichte Verständnisschwierigkeiten, wie das zusammengehen soll. So, und dann kommen wir am Mittwoch beim Bundeswahlfassungsbruch, dem ich dann glatt den Titel verpasst habe, an. Der da mit dem Urteil losging, weil er kurz nach 10 verkündete, das Bundesverfassungsgericht das Urteil über das Bundeswahlgesetz. Und wie wohl kaum irgendjemanden überraschen durfte, das Bundeswahlgesetz ist verfassungswidrig. Und zwar in 3 Punkten. 3 Punkte haben sie angemerkt. Negatives Stimmgewicht geht mal gar nicht. Und zwar auch irgendwie in der Pressemitteilung heißt es so, ja, ist eigentlich auch scheißegal, dass man das nicht vorher bestimmen kann, wo sich das auswirkt. Das geht mal überhaupt nicht. Weil das Wahlsystem, das Verhältniswahlrecht einfach davon ausgeht, ich mache ein Kreuz bei Partei X, dann möchte ich, dass Partei X mehr Abgeordnete bekommt, als wenn ich mein Kreuz dann nicht machen würde. Ja, und negatives Stimmgewicht bewirkt eben, ich mache mein Kreuz bei Partei X, ist ja im Jahr 2007, 2006, 2005. Da bei der vorletzten Wahl ist das ja in Dresden aufgefallen, weil da ist halt die Wahl eine Woche später gewesen als überall sonst. Und da war zu dem Zeitpunkt bereits klar, wenn die CDU mehr als so und so viel 1000 Stimmen, Zweitstimmen bekommt, dann hat sie einen Abgeordneten weniger im Bundestag. Entsprechend hat die CDU dafür gesorgt in ihrer Werbekampagne, dass man ihr nicht die Zweitstimme zukommen lässt. Was doch sehr kontraintuitiv ist. Ah. So, und da hat jetzt also das Verfassungsgericht gesagt, nee, hier, negatives Stimmgewicht ist in diesem Ding hier immer noch drin. Wir haben euch im Urteil 2008 3 Jahre Zeit gelassen, euch wie CDU, SPD und später jetzt der jetzigen Regierung. Ihr habt sie nicht genutzt, ihr habt hier ein Gesetz hingelegt, da ist schon wieder negatives Stimmgewicht drin, das geht so nicht. Und dann gibt es da auch noch Änderungen an den Verhältnissen, die da nur begrenzt erlaubt sind, nämlich irgendwie Zusatzmandate, weil irgendwelche Nachkommastellen dann zusammen zu Mandaten gesummt werden und Überhangmandate in der Menge, wie es sie jetzt gibt und wie sie in den letzten Wahlen immer mehr wurden, gehen so auch nicht. So. War dann so das Ergebnis. Plus das jetzige, also die Sitzzuteilung, also in den offiziellen Meldungen hieß es erst so, ja, Teile vom Bundeswahlgesetz werden einkassiert worden, sind nur die, wo aus dem Abstimmergebnis die Sitzverteilung im Bundestag draus wird. Ist nur wichtig. Die wurden dann außer Kraft gesetzt. Die Regeln von vor 2008 werden nicht wieder in Kraft gesetzt, weil es ja mit dem Urteil von 2008 eine Frist von 3 Jahren gab, in denen da neue Regeln hätten erlassen werden sollen. A, haben sie die Frist gerissen, was wohl irgendwie beim BFFG auch überhaupt nicht gerne gesehen wurde. Da habe ich ja letztes Jahr wiederholt drauf rumgeritten. Ne, statt sich ums Bundeswahlgesetz zu kümmern, was seine Aufgabe war, hat der Herr Brüllrich ja lieber nach irgendwelchen Terrorgesetzen gebrüllt. So, und jetzt ist also das Ergebnis, die Sitzzuteilungsregeln sind komplett gekippt. Es gibt kein gültiges Wahlrecht. In Deutschland. Gar keins. Sollten morgen, oder sind wir mal großzügig, am Montag, der Bundestag zusammenkommen und feststellen, dass es keine Regierungsmehrheiten mehr gibt, weil die CSU aus der Regierung ausgetreten ist, die FDP plötzlich anfängt zu schmollen und lieber eine Neuwahl haben will, oder sonst irgendwas. Geht nicht. Es gibt kein Wahlrecht. Gar keins. Null. Es gibt so die ganzen Rundum-Dinger, rund um so ein Bundeswahlgesetz gibt's, aber die, wir machen aus den Stimmergebnissen hier Mandate, gibt's nicht. Da gibt's keine Regeln. Weil nämlich, BFFG hat gesagt, ja, die alten Regeln, die waren ja schon verfassungswidrig, die Übergangsfrist ist abgelaufen, die setzen wir also auch nicht wieder in Kraft, sondern, ja, macht er mal. Ja, bis zur nächsten Wahl, die spätestens am 23. Oktober nächstes Jahr stattzufinden hat. Habe ich jetzt irgendwo gehört. Bis dahin hat es gefälligst eine neue Regelung zu geben. Aber nun mal zackig. Zack, 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 zack. Na, hier nichts mehr mit irgendwelchen Übergangsfristen, 3 Jahre Zeit und so, das könnt ihr euch knicken. Also zu gut Deutsch ist rausgekommen, nicht das, was ich vermutet hatte. Ich hatte vermutet, dass, oder nicht nur ich, es gab so die Vermutung, dass das BVFG vielleicht gleich komplett neue Regeln hinstellen würde. Das haben sie nun nicht gemacht. Aber sie haben sämtliche alten Regeln kassiert. So. Ja, und jetzt? Jetzt ist halt das Problem, wir haben kein Wahlgesetz. Wahlen sind in Deutschland unmöglich. Wahlen sind nur so ganz nebenbei das einzige bisschen, was wir als Bürger einen Einfluss auf die Regierung haben. Das klitzekleine bisschen Demokratie. Ja, weil es gibt keine Abstimmung, es gibt kein sonst was. Wahlen ist das einzige, was wir hatten bisher. So, oder anders ausgedrückt, wenn man jetzt gemein ist, könnte man argumentieren, die Merklette wollte unbedingt Wahlen verhindern. Da gab es in der Vergangenheit schon mal, Herrgott, Wien, können Sie mal eben kurz vorbeikommen, weil das letzte Mal, dass das hier irgendwie in dem Gebiet passiert ist, da war irgendwie so ein komischer Mann mit komischem Schnauzbart. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Herr N24? Gab es schon mal. Also könnte man argumentieren, ja, das war genau das Ziel. So, dann gab es einen akuten, putzigen Fall von Angebot. Die Koalition hat der Opposition unverzügliche Gespräche über ein neues Wahlrecht angeboten. Die Tür zu gemeinsamen Verhandlungen stehe weit offen, sagte der FDP-Wahlrechtsexperte Stefan Ruppert nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Schwafel, Fasel, bla bla. Die Frage, die sich mir da aufdrängte, auf einmal machen sie einen auf, lasst uns doch reden. Warum zum Fick habt ihr das nicht vor diesem verfassungswidrigen Gesetz gemacht? Ja, weil dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist, das ist schon länger bekannt. Ja, ich meine, das ist ungefähr seit dem Moment bekannt, als der fertige Entwurf im Bundestag rumgelegen hat. Weil sich da nämlich mal Leute hingesetzt haben und ausgerechnet haben, dass es tatsächlich immer noch negatives Stimmgewicht gibt. Negatives Stimmgewicht, nur nochmal fürs Protokoll, war die einzige Forderung, die das Urteil von 2008 enthielt. Ja, mit den irgendwie Zusatzmandate, das ist eine neue Regelung, die sie da eingebaut haben. Und dass irgendwie Überhangmandate begrenzt werden müssen, ist auch eine neue Forderung. Aber negatives Stimmgewicht war die Forderung, die mit der Gesetzesänderung hätte erfüllt werden sollen. Schon die habt ihr nicht geschafft. Ihr habt also nicht nur den Termin, sondern auch den Inhalt gerissen. Oder anders ausgedrückt, ihr habt bei der Änderung überhaupt nichts richtig gemacht. Und jetzt gibt's da so das Angebot, ja, dann lasst uns doch mal darüber reden. Ja, warum erst jetzt? Ja. Das hättet ihr viel früher tun können, müssen. Aber hey. So, dann gab es auch Reaktionen, weil die Unionsfraktion im Bundestag nach dem Karlsruher Urteil an die Opposition appelliert hat, konstruktiv an der Korrektur des Wahlrechts mitzuwirken. In Berlin erklärte der parlamentarische Geschäftsblubberer der CDU-CSU-Fraktion Grosse-Brömer, es sei nun Aufgabe aller, Lösungsvorschläge zu machen. Na, auch da drängt sich mir wieder die Frage auf, warum erst jetzt? Zuvor hatte bereits der Bundestagspräsident Lammert eine einvernehmliche Regelung angemahnt. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Oppermann, meinte, die Koalition habe mit dem Urteil aus Karlsruhe die Quittung dafür bekommen, dass sie das Wahlrecht als Machtrecht missbraucht habe. Ja, haben sie. Aber die SPD sollte sich beim aus dem Fenster lehnen nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil Gerüchten zufolge bis zur Wahl 2009 eine gewisse SPD in einer Regierung saß und übrigens auch kein Wahlrecht auf den Tisch gelegt hat. Auch keine Vorschläge, soweit ich mitgekriegt habe. Genau genommen sieht das alles heftig danach aus, dass sie das Ding liegen lassen haben, frei nach dem Motto, ja, das schaffen wir jetzt gerade nicht mehr. Und wir haben ja noch Zeit und nach der Wahl sind wir eh nicht mehr in der Regierung. Es interessiert uns nicht. Ist so die Botschaft, die bei mir angekommen ist. Mag sein, dass ich mich da irre, aber das ist die Botschaft. So. Dann ist die christlich zensierende Union völlig merkbefreit, wie ich bei Ponyfe gefunden habe. Brüller der Woche, die Position der CDU dazu, dass ihnen ihr verfassungsfeindliches Wahlmanipulationsrecht schon wieder vom Verfassungsgericht genullt wurde. Verweist er da auf eine CDU-Seite. Das Urteil bestätigt damit im Kern die von der christlich-liberalen Koalition getroffene Lösung. Das bewährte und dem Bürger vertraute Wahlrecht bleibt bestehen. Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Ich habe das Urteil so verstanden, das Wahlrecht könnt ihr euch dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Ihr habt es mal komplett falsch gemacht. Na, worauf die sich beziehen ist, ja, Überhangmandate werden nicht komplett abgeschafft. Ja, Überhangmandate werden nicht komplett abgeschafft, aber sie werden begrenzt auf ungefähr 15. So, was effektiv heißt, dass man an die Regelung ran muss. Da wird man nicht einfach so stehen lassen können. Das wird nicht reichen. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, nein, das bestehende Wahlrecht ist so nicht verfassungskonform. Gibt's ein Urteil. So, jetzt noch die spannende Frage, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, die Regierung dann gegebenenfalls gewaltsam dazu zu zwingen, eine neue Regelung zu erlassen. Na, also was sind jetzt die Sanktionsmöglichkeiten? Eine Sanktionsmöglichkeit deutet das BFFG ja im Urteil schon an. So frei nach dem Motto, sollte... es wird empfohlen, ein verfassungskonformes Wahlrecht zu schaffen, weil sonst sein könnte, dass bei einer Wahlprüfungsbeschwerde nach einer Wahl der Bundestag aufgelöst werden könnte. Ja, das ist das hinterher, das ist ein bisschen spät. Ja, also für noch eine Prüfung vom BFFG ist es sowieso zu spät. Ich meine, es ist schon ziemlich sehr dreist, dass die Regierung sowohl den Termin gerissen hat, na, das Ding ist im Dezember letztes Jahr von Bundeswuffi noch abgesegnet worden, das Gesetz. Terminvorgabe war, es hat am 30.06. in Kraft zu sein. Hätte natürlich man noch argumentieren können, ja, am 30.06. hat man nicht geschafft, ist erst am 1.07. irgendwie durch den Bundestag gesegelt. Aber nein, sie haben ja mal locker bis September gebraucht, bis das Gesetz im Bundestag gelandet ist. Und da haben sie ja nochmal sich intensiv mit sich selbst beraten und beschlossen, dass es großartig ist und ein verfassungswidriges Gesetz erlassen. So, da kommen wir in der Wirtschaft an. Da gibt's die Spanken. Weil die Finanzminister der Eurozone die Milliardenhilfen für die angeschlagenen spanischen Banken beschlossen haben. In einer Telefonkonferenz genehmigten sie Hilfskredite im Umfang von bis zu 100 Milliarden Euro. Eine erste Tranche von 30 Milliarden Euro soll noch diesen Monat für akute Notfälle bereitgestellt werden. Die Haftung liegt beim spanischen Staat, bla, Fasel, Fasel, bla. Im Kern, letzten Freitag haben die Finanzdödel beschlossen, dass die spanischen Banken mit Geld aufgeblasen werden. Was übrigens danach nicht passiert ist, dass die spanischen Anleihen günstiger geworden wären. Spanien zahlt immer noch oben drauf. Oder anders ausgedrückt, die spanische Bankenrettung hat nicht gereicht. Funktioniert nicht. It doesn't work. Im Zweifelsfall deswegen, weil diese Austeritätspolitik sparen kostet, was es wolle. Vom den Märkten als nicht funktionabel angesehen wird. Nein, sowas, wie kommen die denn darauf? Ja. Dann gibt's Frankreich, was anti-Merkel. Die französische Nationalversammlung hat höhere Steuern für Spitzenverdiener und Großunternehmen beschlossen. Der Nachtragshaushalt der sozialistischen Regierung umfasst auch Gehaltskürzungen von 30% für Präsident Hollande und die Mitglieder der Regierung. Zudem werden finanzpolitische Reformen der konservativen Vorgängerregierung rückgängig gemacht. Der Nachtragshaushalt soll dem französischen Staat Einnahmen in Milliardenhöhe bringen und dazu beitragen, dass das Haushaltsdefizit von zuletzt 5,2% gesenkt wird. Oder anders ausgedrückt, das ist genau das Gegenteil dessen, was Merkel gerade macht. Ne? Auf gar keinen Fall Steuererhöhungen. Und hier, ich brauche dringend mehr Geld. Ne? Warum? Mach gute Arbeit, dann kannst du dir auch mehr Geld gönnen. So, gibt's die Pöbelwelle, weil in der Euro-Schuldenkrise Außenpöbler Guido Pöbelwelle, Westerpöbel, nach Verhandlungen mit Griechenland über dessen Sparprogramm strikt abgelehnt hätte. Er sehe Wünsche aus Griechenland, die Dinge von Grund auf neu zu verhandeln und die eigenen Reformpflichten substanziell in Frage zu stellen, sagte er dem Hamburger Abend Blub. Da könne er nur sagen, das geht nicht. Er forderte die griechische Regierung auf, die Verpflichtungen zu erfüllen, weil sie haben gefälligst zu sparen, dass sie pleite sind. Und danach soll es an dem Staat großartig gehen. Auf die Idee, dass das mit dem Sparen nicht funktioniert, ist der Herr Pöbelfeller auch noch nicht gekommen. Oder er ist auf die Idee gekommen und ignoriert es. So, am Samstag gab es dann noch den Pop-Shit, weil angesichts immer neuer Rettungsaktionen für Banken will SPD-Chef Sigi Pop die Finanzwirtschaft zur Kasse bieten. In einem Thesenpapier wirft er den Banken vor, Staaten zu erpressen. Sie betrieben auch heute riskante Geschäfte, als hätte es die Finanzkrise nicht gegeben. Wenn es schief gehe, bestellten sie bei der Politik Rettungspakete, kritisierte der SPD-Chef. Gleichzeitig kündigte er an, die Bundestagswahl 2013 zu einer Entscheidung über die Beendigung des Banken- und Finanzsektors zu machen. Zwei Fragen, die sich mir aufdrängen. Erste Frage, wer hat eigentlich das mit der Liberalisierung des Finanzsektors damals gemacht? Wie eine rot-grüne Regierung? Wer war doch gleich die rote Partei, Herr Pop? SPD? Echt? Und ich dachte, das wären die Linken gewesen. Ja? Und das Zweite, hat nicht Herr Pop persönlich der Bankenrettung via Spanien erst kürzlich zugestimmt. Der Bankenrettung via ESM erst kürzlich zugestimmt. Wäre mir zumindest nicht bekannt, dass er Nein gesagt hätte. Kann natürlich sein, dass er persönlich Nein gesagt hat und er der einzige Leuchtfigur in der Partei gewesen ist, aber es würde mich doch sehr überraschen. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, jetzt eine Fresse wie sonst was, aber dann, wenn es drauf ankommt, vorher brav genickt haben. Dann pöbelt auch der CSU-Generalsekretär Alexander Dumbrindt, der konkrete Schritte für einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone vorgeschlagen hätte. In der Welt am Sonntag brachte er die Wiedereinführung der Drachma als Parallelwährung ins Spiel. Auf die Idee, dass ein wir treten jetzt Griechenland aus dem Euro raus eventuell dazu führen könnte, dass die Märkte auch Spanien, Italien, Portugal und alle anderen Länder, die da schon wackeln, dann als, okay, von denen kriegen wir auch kein Geld mehr, die werden jetzt unbegrenzt Zinsen zu zahlen haben, sehen und dass das dann übrigens nicht mehr zu retten ist. Auf die Idee kommen die ganzen Dummpöbler alle irgendwie nicht. Aber das ist der nächste konsequente Schritt, wenn sie so weitermachen. So, am Sonntag gab es dann Drossen, weil im Streit um den Länderfinanzausgleich auch Hessen den Gang vor das Bundesverfassungsgericht erwägt. Ministerpräsident Bouffier, seines Zeichens früher mal Innenminister, und da hat er, glaube ich, auch immer noch jede Menge Scheiße, die da unaufgeklärt im Raum rumsteht. Aber ja, der hat dann jedenfalls auch rumgetönt, so, ja, man könnte ja auch noch mal erwägen. Ja, erwägen könnt ihr gerne. Könnt ihr gerne alles machen. Ich hätte dann allerdings eher eine Rückzahlung sämtlicher Beträge, die ihr jemals bekommen habt. So, am Montag gab es dann ein Gerücht, weil nämlich wichtige Geldgeber Griechenlands nach Mediengerüchten nicht mehr bereit wären, weitere Kredite zu gewähren. Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel schrieben, das gelte auch für den internationalen Währungsfonds IWF. Dieser gehört zur sogenannten Troika, die derzeit die Umsetzung der Reformen in Griechenland überprüfe. Und dann ist ausgedrückt, jetzt gibt es dann auch Gerüchte, ja, also Geld kriegen die keins mehr. Ja, lasst sie mal pleite gehen. Das wird euch nicht gefallen, was das dann an Auswirkungen hat. Ja, könnt ihr gerne mal machen. Mehr als einmal werdet ihr es allerdings nicht schaffen, weil ihr dann gerade die Weltwirtschaft umgebracht habt. So, dann ist Spanien rezessiert, weil Spaniens krisengeschüttelte Wirtschaft weiter abstürzt. Die härtesten Sparmaßnahmen in der Geschichte der spanischen Demokratie hätten das Land im zweiten Quartal tiefer in die Rezession gedrückt, teilt die spanische Zentralbank mit. Die viertgrößte Volkswirtschaft im Euroraum schrumpfte demnach um 0,4% im Quartalsvergleich. Spanien steht damit vor dem dritten Quartalsminus in Folge. In den beiden vorherigen Berichtsperioden ging die Wirtschaftsleistung um jeweils 0,3% zurück. Ist keine riesige Rezession, aber ja, man kann auf den Trichter kommen, dass Sparen kostet ist, was es wolle, nicht gut fürs Wachstum ist. Ach. Ne? Told you so. So, dann gibt's auch die Troikale, weil FDP-Fraktionsbrüderle drängt darauf, den Troika-Bericht über den Stand der Reformanstrengungen in Griechenland vorzuziehen. Reaktion der Troika war, vor September bringen wir hier keinen Bericht raus. Geh weg. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie da ernsthaft auf ihn reagiert haben, aber irgendwo ist mir dann begegnet, so, ja, also vor September lassen wir hier keine Berichte raus. Also ich weiß auch nicht, was Brüderle da jetzt vorhat. So, dann gibt's eine Moody-Wertung, weil die Ratingagentur Moody's die Spitzenratings von Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg unter die Lupe nimmt. Sie setzt den Ausblick für alle drei Länder auf negativ. Das bedeutet, dass eine Herabstufung drohen könnte. Bislang habe die Staaten eine stabile Bestnote von AAA. Das finnische Spitzenrating sieht Moody's weiterhin ungefährdet. Als Grund für die Überprüfung der Ratings nannte Moody's die steigende Unsicherheit über den Ausgang der Schuldenkrise in Europa. Was dann passiert ist, ist, dass dann irgendwelche Regierungspfeifen, Neoliberaler, da sich hingestellt haben und gesagt haben, seht ihr, Griechenland muss noch mehr sparen. Wir dürfen denen auf gar keinen Fall erlauben, irgendwann aus der Rezession wieder rauszukommen. Weltuntergang, Weltuntergang. Ist übrigens USA immer weniger zahlt für ihre Schulden, obwohl sie gar kein Best-Rating mehr haben. Das ist irgendwo unter einem Teppich verschwunden. Ich weiß auch nicht. So, dann gab es eine Bewertwertung, weil nachdem die Ratingagentur Moody's die wirtschaftlichen Aussichten Deutschlands als negativ eingestuft hat, haben die Politiker davor gewarnt, diesen Schritt über zu bewerten. Bundeswirtschaftsrösler sagte der Rheinischen Post, die deutsche Wirtschaft sei weiterhin strukturell in sehr guter Verfassung. Bis auf die klitzewinzige Tatsache, dass Deutschland nur vom Export lebt und der Export gerade von einer gewissen Regierung torpediert wird, indem die Weltwirtschaft an die Wand geklatscht wird. Aber ansonsten ist alles großartig. Ja. Der FDP-Haushaltsexperte Fricke wies im Nachrichtensender NTV darauf hin, dass die Bundesrepublik die Höchstbewertung dreifach A behalte. Vorerst, und ich betone vorerst. Er warnte aber vor weiteren Milliardenhilfen an Euro-Krisenländer, ohne dass sich dort etwas ändere. Sonst gehe es auch für Deutschland in eine negative Richtung. Der CSU-Finanzexperte Hans Michelbach wertet die Entscheidung von Moody's als Hinweis darauf, dass auch Deutschland nicht grenzenlos belastbar sei. Also sie verwerten das dann alles als, seht ihr, die müsste doch viel mehr sparen. Das ist dummerweise, wenn die noch viel mehr sparen, ist Deutschlands Wirtschaft überhaupt gar nicht mehr gut geht, weil es gibt da nichts mehr, wo man hin exportieren kann. Auf die Idee kommen die irgendwie alle nicht, aber von jetzt bis gleich denken ist auch echt schwer. Ja, bei den Temperaturen eh. Dann pöbelt auch Rösler, weil er Bundeswirtschaftsrösler seine umstrittenen Äußerungen zum Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone verteidigt hat. Er sei enttäuscht über die bisherigen Anstrengungen, sagte der FDP-Vorsitzende und Vizekanzler nicht der Rheinischen Post. Man habe immer gesagt, dass es keine Leistung ohne Gegenleistung geben kann. Anstrengungsloser Wohlstand. Der Herr Rösler hat ja eigentlich schon mal irgendwann in seinem Leben Leistung erbracht. Das wäre mir nämlich nicht bekannt. Ich plädiere dafür, dass der Herr Rösler keine weiteren Leistungen mehr bekommt ohne Gegenleistung. Und seine sämtlichen Vergütungen, die er bisher erhalten hat, sofort binnen 48 Sekunden zu zahlen hat. Meine Fresse, nee. Dann gibt's Loktarife, weil die Lokführer hätten sich mit, oder die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer GDL einigten sich auf einen Tarifabschluss. Demnach erhalten die rund 21.000 Lokführer rückwirkend zum 1. Juli 3,8% mehr Geld. Im November nächsten Jahres gibt es eine weitere Erhöhung um 2,4%. Bundesverkehrs-Ramsauer sprach von einer vernünftigen Einigung. Da wird es also mal keine Strecks geben, ausnahmsweise. So, und dann hat Moody's weitergemacht mit EFSF. Auch da den Ausblick auf negativ gesenkt. Zur Begründung verwies die Agentur auf die Bewertung des Ausblicks für Deutschland, die Niederlande und Luxemburg. Alle drei trugen erheblich zum Rettungsschirmchen bei. Moody's äußerte auch Zweifel an der Kreditwürdigkeit von Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Die sollten wir auch alle aus der Eurozone aussperren. Es kann doch nicht sein, dass... Ja, wenn sie die Polemik, das Gebrüll gegen sich selber anwenden würden, dann wäre es putzig. Tun sie nur nicht. So, gestern ist mir hier dann noch Söderstieg in die Finger gefallen, weil der bayerische Finanzsöder damit rechnet, dass Griechenland aus der Eurozone aussteigen wird. Dazu fällt mir dann auch nur ein, ja, was wird wohl passieren, wenn die heiligen Märkte das mitbekommen? Hint, sie werden unbegeistert sein und sie werden alle anderen Geiseln, die sie noch haben, gleich erschießen. Und dann ist mit Weltwirtschaft sowieso nichts mehr zu haben. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es von einer Band, die ich schon länger nicht mehr hier hatte, von der ich aber auch nur einen neuen Titel gefunden habe, aus dem Podsafe Music Network Black Lab, mit einem Titel Something You Don't Know, heißt der. 5 Minuten 2 ist er lang. Laut all die drei Tags entstammt er einem Album Two Strangers und wie gesagt gefunden im Podsafe Music Network. Und gefolgt ist das Ganze dann von einem D-Radio-Kommentar zum Wahlrecht, weil Schwarzgeld hat nun mal versagt. Und da hat sie einfach recht. So, und dann komme ich hier auch am Ende an. Muss mal gucken, ob das alles grün ist. Kann ja schon mal sagen, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf und in die Ohren zu bekommen. Für den immer noch unwahrscheinlichen Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt. Weil ihr findet, ich bin gemein zur bösen, zur großartigen Regierung und die tun auch großartige Arbeit und ich sollte die viel mehr loben, zum Beispiel. Könntet ihr euch gerne eingeladen fühlen, das in schriftlich mir zukommen zu lassen, indem ihr zum Beispiel das compiblog.de in einem Webbrowser eures geringsten Misstrauens öffnet, den Eintrag zu Comport 330 Teil 2 findet. Da könnt ihr das Kommentarfeld da unten ausfüllen. Und was ihr auch machen könnt, mir eine Mail schreiben an compiblog@gmail.com, einen Tweet at Comport adressieren oder mich bei Google Plus erwähnen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit wie hieß der Titel? Something You Don't Know, irgendwie so. Something You Don't Know, tatsächlich. Und dem D-Radio-Kommentar zum Wahlrecht. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. For the fences, hand you that.
Man muss die Sache mit dem sogenannten negativen Stimmgewicht nicht überhöhen. Klar, dass da jemand seiner Lieblingspartei schaden kann, indem er sie wählt, das kann Wähler verunsichern. Aber da wir normalerweise nicht wissen, wann und wie das Phänomen auftritt, dürfte die Verunsicherung nicht nachhaltig sein. Viel schlimmer an der Sache mit dem negativen Stimmgewicht ist etwas anderes. Die schwarz-gelbe Koalition ist angetreten mit dem Auftrag, das Problem zu beheben, und sie hat versagt. Nicht, weil sie nicht gewusst hätte, wie es geht, sondern weil sie dem eigenen logischen Ansatz nicht folgte, weil hier an einer Schraube gedreht wurde, der Wahlbeteiligung als Kriterium, da kleine Parteien wie die FDP nicht Schaden nehmen sollten, so kam es zu den verfassungswidrigen Ausgleichsmandaten. Es war das immer gleiche Gewurstel der Koalition. Ein Gewurstel, das in diesem Gesetzgebungsverfahren noch schlimmere Folgen hatte als die bloßen handwerklichen Fehler, die jetzt mit zur Verfassungswidrigkeit geführt haben. Dass Union und FDP nicht zusammenfanden, das führte zum gravierendsten Mangel des Gesetzes. Die Koalitionäre waren so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr hatten für die Abstimmung mit den anderen Fraktionen. So sehr also, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Republik ein Gesetz im Streit durch den Bundestag ging, das über die Grundlagen der Demokratie entscheidet. Das ist ein Armutszeugnis und dafür gab es heute aus Karlsruhe die Quittung. Mit der beachtlichen Folge, dass es derzeit kein gültiges Wahlrecht gibt in Deutschland. Und damit genug der Schelte, denn mit ihrer stümperhaften Gesetzgebungsarbeit hat die Koalition ein Gutes erreicht, wenn auch gewiss nicht im Sinne der Union. Ohne das neue, falsche Gesetz hätte sich das Bundesverfassungsgericht möglicherweise nicht zur wichtigsten Entscheidung im heutigen Urteil durchgerungen, der Begrenzung der Überhangmandate. Über die konnte man in der Vergangenheit geteilter Meinung sein. Befürworter loben das personale Element, die Verbundenheit des direkt gewählten Abgeordneten mit seinem Wahlkreis. Nur eben diese Verbundenheit geht immer mehr verloren. Wo es keine echten Volksparteien mehr gibt, wo direkt gewählte Abgeordnete mit 30% der Stimmen ins Parlament kommen, ist es damit nicht weit her. Und gleichzeitig führt eben diese Entwicklung, der geringere Erfolg der Volksparteien, zur sprunghaften Explosion der Überhangmandate. Das Bundesverfassungsgericht rechnet es vor, in den ersten 40 Jahren der Republik gab es, wohlgemerkt in der Summe, 17 Überhangmandate. Allein aus der letzten Wahl sind ganze 24 hervorgegangen, alle zugunsten der Union. Das kann Mehrheiten umdrehen. Das ist mit dem, was das Verhältniswahlrecht abbilden will und was der Wähler glaubt, zu entscheiden, nicht mehr zu vereinbaren. Und das dürfte dann tatsächlich zu nachhaltigerer Verunsicherung führen. Insofern hätte das Bundesverfassungsgericht noch ganz anders entscheiden können. Dass es mit den 15 Sitzen, die noch erlaubt sein sollen, eine Zahl vorgibt, ist ungewöhnlich. Aber ungewöhnlich ist auch die Zeitnot und die drohende Gefahr einer ungültigen Wahl. Die Parlamentarier müssen die Zahl nicht ausschöpfen, aber so sinnvoll es wäre, wenn sie auf die Überhangmandate ganz verzichteten, das wird man angesichts einer schwarzen Mehrheit, die davon profitiert, nicht erwarten können. Erwarten aber kann man eines, dass die Koalition diesmal auf die Opposition zugeht und das nächste Wahlrecht nicht im Streit durch den Bundestag geht.